Unibet. Episode 134. Jürgen Penker, European Goalie Scout Florida Panthers und Torhütertrainer Steinbach, Black Wings Linz.
Wenn ich einen Tormann, sag mal, 10 Spiele sieg von einem Tormann, da sollten für mich Minimum 1 bis 2 Spiele dabei sein, wo man das Gefühl kriegt, heute Abend ist sein Abend und da fährt der Zug drüber. Also das, da hat man einfach als, ja, als Trainer, ich glaube, das ist, geht auch am Headcoach so oder jemand, wo mit Eis geht zum Turnier, passt, heute können wir noch 8 Drittel weiterspielen, aber der Tormann ist so satt, da fährt der Zug drüber. Und das auf das schaue ich schon, sage ich mal, ist eine große Priorität.
Die Tribüne erhebt sich. Und der Hexenkessel kocht. Da bleibt kein Moment, um einmal durchzuatmen. Bring it on. Mit dem Torhänder abgefälscht und die Scheibe im Tor. Aus dem Nichts. Wie schön war das gemacht.
Unibet Hockey O'Clock. Noch wird relevantes Eishockey gespielt in der Saison 2022-23. Das könnte sich mit dem Erscheinen von Folge 134 von Unibet Hockey O'Clock allerdings schon geändert haben, denn wir könnten einen Stanley Cup Champion der aktuellen Saison haben oder eben auch noch nicht. So oder so freut es mich außerordentlich, dass wie immer ein relevanter Star Gast, muss man schon fast sagen, zum dritten Mal an dieser Stelle bei Unibet Hockey O'Clock gastiert und das Ganze auch mit großem Bezug zu einem der beiden Stanley Cup Finalisten, nämlich zu den Florida Panthers. Wir machen es erstmal kurz und dann wieder lang. Es ist natürlich Jürgen Penker, freut mich außerordentlich, schön, dass du Zeit nimmst und das Ganze sogar eigentlich in deinem Urlaub, Jürgen.
Hey, danke Martin, bin natürlich immer wieder gern bei dir.
Man kennt dich in deiner Funktion, Jürgen, als Goalie-Coach der Steinbach Black Wings Linz. Du hast an dieser Stelle vor ein paar Jahren verkündet, dass du European Goalie Scout innerhalb des Goaltending Excellence Departments der Florida Panthers werden wirst. Übst diese Funktion jetzt doch schon seit geraumer Zeit aus und auch deswegen, weil die Panthers diesen für viele doch unerwarteten Stanley Cup Final Run hingelegt haben, wirst du jetzt an dieser Stelle auch ein klein wenig aus dem Nähkästchen plaudern. Wie ist es eigentlich in der tiefsten Eis-Off-Season zu sein und gleichzeitig aber als NHL-Scout trotzdem alle Hände voll zu tun zu haben?
Ja, ist eine ganz neue Situation. Voll interessant, weil, ja, wie gesagt, wie du angesprochen hast, ich sitze gerade selber jetzt in meinem jährlichen Urlaub in Italien und ja, habe gerade vor kurzem, bevor ich jetzt mit dir den Podcast habe, gerade ein NHL-Interview für den Draft noch gehabt mit dem Roberto Luongo, mit einem schwedischen Tormann. Und ja, es ist Urlaub, trotzdem ein bisschen arbeiten und ja, dass wir im Stanley Cup-Finale sind, geht irgendwo ein Traum in Erfüllung zum, wie ich davor schon gesagt habe, ein Traum, dass man überhaupt für eine NHL-Organisation arbeitet und jetzt nur in so eine Situation kommt. Ich meine, wir haben letztes Jahr die Presidents Trophy gewonnen, sind Erster geworden und sind in der ersten Runde ausgeschieden und heuer sind wir gerade noch reingerutscht in die Playoffs und jetzt stehen wir im Finale. Wir sind zwar jetzt zum Zeitpunkt der 3-1 hinten im Finale, aber das waren wir gegen Boston auch und schlussendlich, ja, es ist jeder Abend oder jeder Spielabend einfach ein Nervenkitzel. Man hofft natürlich, man stellt sich schon vor, was wäre wenn. Also einfach, ja, man ist ein Teil davon und irgendwo ein Teil von mir kann es immer noch nicht glauben, dass ich da dabei bin. Aber natürlich über die letzten Jahre, man hat sehr viel Zeit verbracht jetzt mit dem Goalie Department, mit Leuten von Florida. Man hat immer wieder Kontakt mit Scouts, mit Mitgliedern vom Verein. Und natürlich bin ich jetzt schon ein bisschen mehr involviert. Aber es ist immer noch für mich ja, irgendwie unvorstellbar.
Wir haben es im Vorgespräch angesprochen und zitiere das immer wieder gerne, weil das so ein Mantra ist, das mich auch selber durch das Leben trägt, nämlich Good things happen to good people. Du bist einer der profundesten Kenner, die es gibt im europäischen Eishockey, wenn es um Goalies geht. Du bist einer der besten Trainer, wenn man auch so ins Business hineinlauscht, was die Ausbildung und das Begleiten der Torhüter anbelangt und eben auch noch ein verdammt netter Typ. Und ich glaube, die Summe des Ganzen hat dann schon auch dazu beigetragen, dass es dich in dieses Goaltending Excellence Department verschlagen hat. Jetzt sind seit deiner Offenbarung hier bei Univet Hockey O'Clock, dass du eben dieser Tätigkeit auch nachgehen wirst bei den Florida Panthers, doch ein paar Jahre vergangen. Es sind ein paar 10.000 Hörerinnen und Hörer hinzugekommen. Für all diejenigen, die dich nur als Goalie-Coach der Steinbach Blackwings Linz kennen und eben nicht wissen, was du außerhalb der Spielzeit der Eishockey League machst, was macht ein European Goalie Scout einer NHL-Organisation genau?
Ja, also jetzt ist für mich ist, sagen wir mal, der Bereich Europa und sogar Russland, ist es so, dass ich einfach alles beobachte. Am Anfang war es noch so, dass ich wirklich die Listen durchgegangen bin, wer ist alles am Markt, wie ein Ding und sowas. Aber durch das, dass ich jetzt schon ein paar Jahre mache, hat man da natürlich schon einen ganz großen Pool, wo man sich schon ein bisschen, wo man die Namen kennt, wo man weiß, wenn Ding. Aber schlussendlich zuständig bin ich. Meine Hauptfunktion, würde ich sagen, ist sicher der Draft jedes Jahr. Und auf eine Art, wenn wir, so wie heute auch veröffentlicht worden ist, dass wir den Weber von der Schweiz unterschrieben haben. Es war Free Agent, haben wir gerade unterschrieben, das haben wir gerade heute, glaube ich, veröffentlicht. Wenn wir in der Organisation einen Tormann brauchen, egal für welche Position, wir sagen, okay, wir brauchen eine Nummer 3, wir brauchen eine Nummer 4, wir brauchen eine Nummer 5 in der Organisation, Free Agent, dann ist das natürlich auch irgendwo mein Aufgabenbereich, das vorzubereiten und diese Namen, wo ich glaube, wo für diese Position in Frage kommen würde, einfach dann in unserem Department zu besprechen. Dann schaut jeder schaut alle Torleute an. Es ist auch beim Draft so. Ich bin für Europa zuständig. Beim gewissen Zeit, sage ich mal, irgendwo in einem Monat später in der Saison für uns Europäer, ist es dann so, dass ich gebe die europäische Liste ab. Ich kriege dann die amerikanische Liste, die kanadische Liste kriegt der Amerikaner und dann schaut jeder eigentlich alle Torleute von jeder Area an und dann ist wieder ein Meeting, dann reden wir über die kanadischen Torleute, dann schauen alle die amerikanischen an und dann so wird übers ganze Jahr, das ist ein ganzer Prozess übers ganze Jahr, wo man den ganzen Draft auf der ganzen Welt, ich bin nicht nur für Europa zuständig, ich bin als Scout zuständig, aber dann im Department schauen wir dann genauso alle kanadischen Torleute an, alle amerikanischen Torleute an und dann wird die Liste erstellt, wer von diesen allen Torleuten auf der ganzen Welt, wer ist da auf dieser Liste und für welche Torleute interessieren wir uns, wo fühlen wir uns wohl, wenn wir den draften würden.
Das ist so spannend und dann wieder so absurd, weil es so eine extreme Größe dann auch hat. Und gerade wenn man sich dann auf den NHL Entry Draft und vielleicht auch als interessierter Fan, Beobachter vorbereitet und dass man so mitnimmt, wie viel Energie, Tausende, Zehntausende Stunden Scouting, Besprechungen, Rankings, Draftboard-Erstellungen und dergleichen da reinfließen. Ein ganz krasser Prozess und finde es extrem cool, dass du da auch so nah dran bist. Bevor wir dann vielleicht auch zu dieser Draft-Geschichte kommen und wie das dann genau strukturiert ist, du hast schon einen Namen fallen lassen, nämlich Roberto Luongo, der Hockey Hall of Famer, die Torhüter-Legende, der Executive bei den Florida Panthers, der auch dieses Goaltender Excellence Department ins Leben gerufen hat. Vor ein paar Wochen war an dieser Stelle schon einer der sehr, sehr prominenten Vertreter dieses Departments zu hören mit François Allaire. Wahrscheinlich die Ikone des Torhüter-Trainings. Wir sind ja auch darauf eingegangen, dass das eher maßgeblichen Anteil daran hatte, Struktur ins Training und Ausbildung der Goalies reinzubringen. Jetzt gibt es dieses Department, das wird ständig erweitert und mit noch prominenteren oder immer noch prominenteren Namen angefüllt. Wenn jetzt aber jemand noch nie davon gehört hätte, wie ist dieses Department, soweit du das nachvollziehen kannst, zustande gekommen? Wie ist das strukturiert? Wie muss man sich das vorstellen, wenn man tatsächlich nur die, nennen wir es mal, ausbaufähigen Strukturen von so manchem Eishockey-League-Verein in puncto Torhüterausbildung kennt? Wie muss man sich das vorstellen?
Also das Ganze hat angefangen, der François Lehr hat eigentlich das schon Jahre davor immer wieder erwähnt. Also immer, ich bin ein sehr guter Freund mit François Lehr, wir arbeiten schon seit vielen, vielen Jahren zusammen und davor war ich selber noch als Dorman bei seinen Camps. Aber er hat immer wieder so über sowas geredet und ich weiß noch, dass er zum Beispiel einen Roberto Luongo privat trainiert hat. Luongo hat ihn angerufen, die haben irgendwo Eis gemietet und haben trainiert. Und das hat mich voll gefreut, weil der François ist dann aus dem NHL-Business ein bisschen ausgestiegen, hat dann irgendwie auch den Kontakt zu vielen Leuten und alles mit Eishockey irgendwie ein bisschen unterbrochen, sage ich mal. Ich war einer der einzigen, glaube ich, wo im Eishockey-Bereich mit ihm noch zum Tun gehabt hat. Und schlussendlich, er erlebt im Sommer oder ja, im Sommer immer in Florida. Und natürlich ist er mit Roberto Luongo auch in Kontakt gewesen. Und irgendwie hat er diese Idee, ein Goalie-Department zu machen, in Roberto präsentiert einmal oder haben es gequatscht. Und der Roberto hat dann in Bill Sido, glaube ich, das erzählt. Und so ist das ins Rollen gekommen. Aber es war ganz interessant, weil am Anfang sind wir alle das erste Mal beim Meeting. Also ich habe mein persönliches Interview gehabt mit Roberto Luongo, ob ich den Job kriege oder nicht. Und das war natürlich schon sehr interessant, weil François auch gesagt hat, ja, der Roberto Luongo wird sich bei dir melden. Und ich habe gesagt, ja, sicher, der wird mich sicher anrufen. Und ja, schlussendlich war es dann so. Und ja, wo wir dann das erste offizielle Meeting gehabt haben mit dem Department. Ja, das war irgendwie so interessant, weil es war so viel Wissen an dem Tisch über das Goaltending, aber eigentlich nicht so viel Wissen, wie wir das jetzt alles machen. Also es waren Ideen da, wir haben Nachrichten geschickt, wie kennt man den Scouting-Bericht auf einen Ort, wie soll die ausschauen oder wie soll die Interviews, die NHL-Interviews ausschauen oder wie macht man das oder das. Also es war alles irgendwie noch so total so viel Hockey Knowledge, also so viel Wissen über Goaltending, aber es war die Struktur von Department war noch nicht so wirklich da, sage ich mal. Und das war voll interessant, dass auch diesen ganzen Bereich mitzuleben, dass man da irgendwo involviert wird. Wie macht man das? Was fragen wir bei den Interviews? Wie soll das Scouting Sheet ausschauen? Auf was schauen wir? Was ist uns wichtig? Dann haben wir sehr viel Statistiken haben wir gekriegt. Was heißt das, wenn ein Tormann, wenn er gedraftet wird, wie groß ist die Chance, dass er wirklich in einen NHL spielt oder wenn er nicht gedraftet wird oder in welchem Monat er geboren ist. Also da gibt es so viel Information. Es ist fast, also das kann man fast nicht wirklich wahrnehmen. Also es ist halt so, dass ich die ganze Information habe und ich muss mir es immer wieder mal herholen und schauen wir es dann wieder mal an und da fällt erst wieder auf, okay, das hab ich gar nicht mal so viel dran gedacht und da ist so viel durchleuchtet, auch der Draft, die Athleten, schlussendlich versuchen wir alles rauszufinden, was mit diesem Athleten zu tun hat. Ob das über alte Trainer ist, über Mitspieler ist, über mit ihm selber Interviews machen. Also man versucht alles durchleuchten, Verletzungen, Familienstand. Also das ist die Information, was man da versucht reinzuholen, jedes Detail, auf alles wird irgendwie geschaut, dass man ja nichts übersieht, weil natürlich, ja, du draftest einen Tormann und du musst irgendwie alles wissen über ihn, weil du willst dann natürlich nicht der sein, wo auf einmal eine böse Überraschung ist, 3 Monate später und dann sagst, das habe ich nicht gewusst. Das ist natürlich drum. Ja, also der ganze Prozess, einen Shell-Draft, um nochmal zurück, es war ganz interessant, wir sind natürlich jetzt als Department viel, viel größer und viel, viel weiterentwickelt, sage ich mal, wie im ersten Jahr. Im ersten Jahr war das alles nur, es war auch voll schwer, weil das erste Jahr war alles nur über Video. Ich bin stundenweise nur vor Video gesessen, weil ja Covid war. Ich habe nicht reisen können. Die haben zwar gespielt, aber ohne Fans. Scouts haben nicht dürfen in die Halle. Und das war interessant, auch das mitzuerleben, weil es war sehr, sehr wichtig für mich, dass ich das erlebt habe, dass ich nur Videos scouten habe können. Jetzt war auf einmal dann, wo die Spiele angefangen haben, dann war das wieder was Neues. Vielleicht wäre es sogar für mich total überfordernd gewesen, wenn alles ganz normal funktioniert hätte, weil es war natürlich einfacher, zum Video zu schauen, weil du hast immer das Feedback gekriegt, naja, aber es ist vielleicht anders, wenn du im Stadion gewesen warst. Und darum war das irgendwie, glaube ich, der Aufbau für mich auch persönlich war, glaube ich, voll super, so wie es war, weil es war so, teilweise ist immer irgendwas dazugekommen. Ich habe am Anfang noch keinen Computer gehabt, wo ich Reporte habe müssen schreiben, sondern wir haben einfach einen Sheet gehabt, den habe ich gemacht und habe ihn eingeschickt. Dann auf einmal ist der Computer gekommen, dann musst du auf einmal im System arbeiten, dann musst du deine Listen dort machen, die Reporte dort schreiben und dann ist es nicht so, dass der Report nur das Department kriegt, sondern auf einmal sieht das jeder Scout in der Florida-Organisation und jeder, wo da irgendwo Zugriff hat. Also es war so, kleinweise hat sich das so gesteigert von zuerst einmal nur eben Video schauen und kleine Reporte schreiben auf einem Computer und dann reist auf einmal dann siehst du in Shane Schuller, der ist der Head Scout von dem Department, Head Scout vom Department, der Amateur Department, also er ist eigentlich auch irgendwo mein Chef. Dann siehst du ihn beim Linker Cup das erste Mal, dann Reisen, Hotel buchen und das Ganze, was da halt dazugehört zum Scouten. Für mich war es super, weil es, ja, wie gesagt, immer kleinweise immer mehr geworden ist und ja, jetzt gehe ich da irgendwie schon voll dazu.
Und man merkt schon, wenn du mal so wirklich ins Rollen kommst, was das anbelangt, könntest du wahrscheinlich stundenlang aus dem Nähkästchen plaudern und das wird hoffentlich dann auch an separater Stelle nochmal passieren. Es ist ohnehin schon dein drittes Mal, dass du hier bei Univet Hockey Clock zu Gast bist. Bist hier so gesehen im absoluten Gäste Olymp auch angelangt und das ist die für mich möglicherweise spannendste Thematik. All das, was diesen Einzelkämpfer im Eishockey-Team, nämlich den Torhüter, auch umgibt. Wenn wir über dieses Department sprechen und gerade die NHL ist eine der Copycat-Leagues, also wenn das funktioniert, dann wird das dann auch eiskalt kopiert und dann wird das bei anderen Teams auch entsprechend eingezogen, muss ich ganz ehrlich gestehen. Weiß jetzt auch nicht, wie viele andere NHL-Teams das in der Art und Weise und auch mit derart prominenter Besetzung schon versucht haben zu imitieren, aber gibt es sowas in Europa, gibt es was Vergleichbares, was die Torhüter Ausbildung bzw. das Torhüter-Scouting anbelangt zum Goaltending Excellence Department der Florida Panthers?
Es ist schwer zu beurteilen. Also durch die Reise, was ich jetzt mitmachen habe dürfen, ist mir schon sehr viel mal untergekommen, dass wenn man mit Dormantrainer redet in Deutschland, also spezifisch jetzt ein Verein in Deutschland, habe ich angerufen, mit dem habe ich geredet und schlussendlich am Schluss ist rausgekommen, er macht das Gleiche für Los Angeles. Es war in Schweden, in Färjestad ist der Dormantrainer, war davor jetzt nicht mehr, aber der war bei Detroit-Organisation dabei. Man kennt natürlich jetzt voll viele Leute und auch wenn ich Scouting-Trips mache jetzt zu den Turnieren, man sieht immer mehr solche älteren Torleute oder dass Torleute dort sind, oder Scouts dort sind, wo spezifisch für die Torleute da sind. Also es sind auch Mitspieler, Torleute, mit denen wo ich zusammengespielt habe, auf einmal irgendwie Scouts oder wo meine Tormann-Trainer waren und so. Also die Eishockey-Welt ist riesig. Und dann aber extrem klein und das ist faszinierend. Das ist für mich natürlich sehr besonders durch das, dass ich sehr viele Stationen eigentlich gemacht habe. In der Slowakei, in Norwegen, in Dänemark, in Schweden, in der Schweiz. Es ist sehr, sehr interessant für mich, weil ich gehe fast in keine Halle rein, wo ich nicht irgendjemanden kenne oder mit irgendjemandem zusammengespielt habe. Es war jetzt heuer interessant, weil die paar Monate, wo ich in Nitra gespielt habe, auf einmal sind slowakische, und das sind nicht alle Dormen-Scouts, aber das sind halt Spieler-Scouts für die Amateure. Und wie gesagt, es gibt fast nie ein Turnier oder eine Halle, wo ich reingehe, wo ich nicht irgendjemand zusammengespielt habe oder irgendwo irgendwas zum Tun gehabt habe im Eishockey. Und ja, wie gesagt, die Eishockey-Welt ist riesig und zugleich dann aber so klein und Aber es, man merkt schon, dass es in diese Richtung geht, dass der Dortmund-Bereich halt ja ein Einzelsport im Teamsport ist und sehr individuell ist. Man merkt schon, dass es in diese Richtung die Tendenz gibt, dass auch Vereine oder Dortmund-Trainer sich in Gruppen zusammentun und versuchen oder auch, sagen wir mal, Schweden ein paar Köpfe zusammentut fürs Nationalteam. Also diese Tendenz merkt man schon, dass es in diese Richtung geht.
Jetzt kennen dich die allermeisten, ich habe schon angesprochen, aus deinem, nennen Sie es mal, Brotberuf bei den Steinbach Blackwings Linz. Torhütertrainer seit vielen Jahren, höchst erfolgreich, gerade erst vergangenes Jahr mit Thomas Hönnöckel und Rasmus Tirunen, eines der wirklich guten Goalie-Duos der Liga unter deinen Fittichen gehabt, die de facto austauschbar gute Werte auf sehr anständigem Niveau dann auch hatten und bei denen auch enorme Leistungssteigerung dann zu sehen war im Vergleich zum Vorjahr, wo es in Linz vielleicht nicht alles so funktioniert hat, wie es hätte funktionieren sollen. Aber diese Arbeit in Linz, die wird natürlich im Sommertraining, wird dann Fundament gelegt, dann geht's ins Training Camp und von August bis hoffentlich März und im Idealfall April bist du Torhüter-Trainer der Blackwings. Jetzt geht ja aber die NHL-Saison im Oktober los, die Camps davor. Die Saison an sich dauert bis in den April hinein, dann 2 Monate Playoffs bis in den Juni hinein mit den ganzen Turnieren, die passieren. Die U20-Weltmeisterschaft im Dezember, die A-Weltmeisterschaft im Mai. Wie voll muss man sich deinen Terminkalender tatsächlich vorstellen? Also Goalkeeper-Coach in der Eis ist ja per se schon ein Fulltime-Job. Dann noch das dazu. Wie krass ist es wirklich?
Ja, ich meine, ich habe mich schon müssen strukturieren und das Ganze über die letzten Jahre auch irgendwo meinen Weg zu finden, dass ich irgendwo hoffe, dass ich nicht zu viel, dass ich jeden Job, was ich habe, auf einer Art auch so ausführe, dass die Qualität weiterhin gegeben ist. Also das war mir sehr, sehr wichtig, dass ich in Linz meine Arbeit mache und dass ich dort meine Arbeit im Dortmund-Bereich nicht darunter leidet. Ich muss natürlich sagen, ich war in Linz, bevor ich das mit Florida gehabt habe, war ich vielleicht ein bisschen mehr Assistant Coach und habe auch Saisonen gehabt, wo ich das Penalty Killing der Chef war auf die Art und das mein Ding war, oder ein Jahr war ich der Verteidiger-Coach auf der Bank und habe die wechseln dürfen, und das hat sich für mich jetzt natürlich durch das, was ich mit Florida mache, bin ich eher wieder zurück nur zum Dortmund-Trainer. Also diese Arbeit, was ich dort jetzt weniger habe, ist jetzt natürlich mit Florida, aber ich muss natürlich auch sagen, ein riesen Dankeschön an die Steinbach Blackwings, an die Leute, dass sie mir das ermöglichen, dass ich das überhaupt machen kann. Natürlich auch, ich habe einen Helfer gekriegt mit dem Gernot Weger in den letzten paar Jahren, wo man im Nachwuchsbereich unter die Arme greift und ich ihrem Coach mehr versuche, ihm unter die Arme zu greifen, dass ich aus ihm mal vielleicht einen neuen Dortmund-Trainer kreiere, wo auf hohem Niveau coachen kann. Auch meiner Frau muss ich Danke sagen, dass ich das alles machen kann. Es ist natürlich sehr viel Arbeit. Und vor allem der Eishockey-Bereich ist einfach so eine Materie, wo wahrscheinlich viele Leute gar nicht verstehen, was da ist. Es ist nichts planbar. Es ist nichts planbar. Eben, wie gesagt, ich sitze in Italien und mache jetzt gerade einen Podcast voll gern. Ich habe, wie gesagt, davor ein NHL-Interview gehabt. Ich habe in 2 Tagen ein NHL-Draft-Interview. Am Donnerstag habe ich ein riesen NHL-Draft-Meeting mit dem Goalie-Department. Also ich bin zwar im Urlaub, aber irgendwo nicht. Und das ist das ganze Jahr so. Also ob das im Verein ist, wo auf einmal ein Sponsoressen ist oder das Meeting ist. Und ich glaube, das ist unser Leben. Für das habe ich mich entschieden. Und ich mache es voll gern. Aber zurück zu deiner Frage, ich glaube, ich habe mich einfach sehr gut strukturiert. Durch das, dass für mich ist mein normaler Alltag ist so, dass ich zu 100% Dortmund-Trainer bin in Linz, wo ich jeden Tag in der Früh aufs Eis gehe, wo ich meine Torleute trainiere, wo ich manchmal am Nachmittag reingehe, um die Nachwuchs zu trainieren. Und das Florida-Teilnehmer kann ich mir selber einteilen. Also das heißt, da gehe ich halt heim und dann kann es sein, dass ich ab und zu um 6 am Abend bis um 9 am Abend noch zwei Torleute anschaue oder mich informiere. Und natürlich, man sitzt viel im Bus, dann kann man natürlich die Ergebnisse anschauen. Man kann schauen, welche Torleute spielen gerade gut. Ich glaube, es ist eine Einteilung vom Tag. Und ich glaube, dass das auch eine Stärke ist, was ich habe, dass ich mir das ganz gut einteilen kann und auch das Verständnis eben habe von meinen Mitmenschen dafür. Aber ich glaube, das ist der größte Teil, dass man muss das, glaube ich, akzeptieren, dass man manchmal halt auch in der Nacht aufstehen muss und ein Meeting hat. Und wie gesagt, du machst live NHL und Football, und das ist auch vielmal so, dass man halt dann reist und Ding. Und Scouting selber, die Turniere, wo ich besuche, sind meistens im International Break, also wenn das Nationalteam, wenn die Liga Pause hat, dann reise ich natürlich, dann ist meine Hauptzeit, wo ich Scouten vor Ort mache. Den Rest bin ich eigentlich nur sporadisch, wenn irgendwo wirklich was ist, wichtig ist und wir haben noch Spiele, dann kann es sein, dass ich mal ein paar Spiele verpasse. Also ich glaube, letztes Jahr war ich, glaube ich, bei 4 Spielen nicht anwesend im ganzen Jahr. Ich versuche es mir natürlich so einzuteilen, dass wenn wir zum Beispiel Freitag kein Spiel haben, dass ich dann irgendwo einen Dormann anschauen gehe. Wie gesagt, ich glaube, es ist Planung und organisatorisch muss man da sehr viel würfeln und glaube ich, da muss man flexibel sein, und das versuche ich natürlich. Ich versuche natürlich so viel wie möglich mir einzuteilen, dass ich Linz so wenig wie möglich Zeit, dass ich so wenig wie möglich Zeit nicht da bin.
Und das scheint bisher hervorragend zu klappen, und ich hoffe, dass das auch organisatorisch die nächsten Jahre genauso hinhauen wird. Ich möchte bei einer Sache einhaken, die du jetzt auch schon mehrfach erwähnt hast, nämlich deine Tätigkeit tatsächlich des Scoutens. Ob das jetzt Video ist, ob das dann das Vorortscouten ist, du hast das schon angesprochen, die Athleten sind wahrscheinlich gläserner als jemals zuvor, weil sich so viele verschiedene Möglichkeiten bieten, Dinge über sie in Erfahrung zu bringen, sei das Statistisches, sei das, wie das Spiel zerlegt wird, sei das aus dem Umfeld. Wenn du jetzt so ein Scouting-Report über jemanden abgibst, nehmen wir an, du hast alle Informationen bekommen, die du haben wolltest. Was sind trotzdem so Dinge, die du bei einem Torhüter priorisierst, die dir in deiner Bewertung besonders wichtig sind?
Also für mich ist eines der wichtigsten Sachen, wie sei Safe Collection, aber nicht wie er die Scheiben, wie er sie fängt. Das klingt jetzt komisch, aber sei Tracking, also wie er die Scheiben fängt. Ob er da sattelfest ist, ob da diese Calmness da ist, ein bisschen diese positive Arroganz, und ob er wirklich die Scheibe verfolgt und System ist ein großer Punkt. Aber wie gesagt, ich glaube, natürlich eisläuferische Fähigkeiten, Mobility, also alles, was im Dormenbereich wichtig ist, aber für mich ist ganz ausschlaggebend, seine Ausstrahlung ist mir sehr, sehr wichtig. Weil ich glaube, eine positive Arroganz, wenn man das so nennen kann, also ich nenne es halt so, gibt es wahrscheinlich hunderte Namen, wie man es nennen kann, für mich ist es eine positive Arroganz. Ich mag, dass ein Tormann, dass man das Gefühl hat, wenn ich einen Tormann, sag mal, 10 Spiele sieg von einem Tormann, das sollten für mich minimum ein bis zwei Spiele dabei sein, wo man das Gefühl kriegt, heute Abend ist sein Abend und da fährt der Zug drüber. Also da hat man einfach als Trainer, ich glaube, das ist, geht auch am Headcoach so oder jemand, wo mit Eishockey zum Tun hat, passt, heute können wir noch 8 Drittel weiterspielen, aber der Tormann ist so, da fährt der Zug drüber. Und das auf das schaue ich schon, sage ich mal, ist eine große Priorität, wie sei safe und natürlich alle anderen Faktoren. Aber hat er auch diese Spiele, wo du einfach sagst, okay, passt, ja, heute ist einfach so Abend und da steht er auf seinem Kopf, sagt man. Und das ist schon ein wichtiger Part für mich.
Verfolgt diese Draft-Prozesse in zwei Ligen, die mir sehr nah am Herzen sind. Einerseits die National Hockey League, andererseits die National Football League. Und nachdem der in der NFL jetzt doch seit ein paar Monaten auch wieder zurückliegt, gerade bei den dortigen Draft Reports und diesen Draft Cards und dergleichen, die dann auch viele Expertinnen und Experten rundherum formulieren, heißt dann ganz oft bei Spielern Shades of, reminds me of, also einfach an wen erinnert er, dass man versucht, so einen Spielertypus mitzugeben, der dieser Spieler, das ist jetzt gerecht oder ungerecht manchmal, dann vielleicht auch werden könnte. Und gerade wenn man den First Overall Draft Pick im kommenden NHL Entry Draft hernimmt, Connor Bedard, der erinnert dann sehr viele offenbar an ganz, ganz große Spieler. Aber ich finde diesen Terminus Technicus der positiven Arroganz ganz großartig. Und wenn du das jetzt irgendwie in einen Athleten gießen müsstest oder jemanden benennen müsstest, um den Hörerinnen und Hörern daheim auch ein Bild zu geben, wer von den Goalies, frei gewähltes Beispiel von dir, hat für dich so eine positive Arroganz oder wer imponierte in dieser Hinsicht vielleicht auch?
Das ist jetzt echt eine schwere Frage, aber eine gute Frage. Ich glaube, dass zum Beispiel jetzt, alle wissen, dass er ein sehr, sehr guter Tormann ist, aber der Wasilewski ist so einer für mich, da sieht man das. Der hat diese Aura einfach, wenn der eine Partie hat, wo alles irgendwo passt, dann schaut man dem zu und dann schauen schwere Saves leicht aus, dann kommt das gewisse vielleicht Glück dazu, nennt man es Glück oder nennt man es erarbeitet, aber dann ist einfach das so eine runde Situation, wenn man dem zuschaut. Und das, aber auf diesem Niveau in der NHL hat das wahrscheinlich fast jeder Tormann. Also man sieht es ja auch in unserer Liga oder eigentlich jeder Profi-Tormann, sage ich mal, hat diese Momente, wo man einfach, ob es jetzt bei der WM war, in den letzten Jahren, wenn auf einmal, es passt einfach, da kommt das gewisse Glück dazu, da kommt auf einmal ist die körperliche Verfassung, da ist der Speed, da ist diese Aura und das spürt man einfach. Vielleicht spiele ich es mehr, weil ich auch diesen Sport selber ausüben habe dürfen im Tor, aber das ist so ein cooles Gefühl, jemanden zuzuschauen, wo in diesen, ja, wo es einfach rennt, so wie es im Bob jetzt im Bobrovsky gerennt ist, im ersten Runde Playoffs und im zweiten Runde, wo ein hartes Jahr war und auf einmal rennt einfach alles rund, ja. Da sind Pfostenschüsse dabei, das kann man alles nicht kontrollieren. Und ja, vielleicht zwei Monate davor wäre der Pfosten reingegangen, jetzt geht der Pfosten raus oder landet hinten im Kreuz und der Verteidiger hält den Schläger hin. Solche Sachen sind nicht kontrollierbar, aber das macht diesen Sport aus, dass man das eben nicht kann. Und trotzdem gibt es diese Phasen, wo es einfach rennt und das ist so cool, zum Dormann zu sehen, wo man das miterleben kann. Und das, ja, ist vielleicht für mich noch einmal spezieller, wie es selber im Tor war.
Wir haben die Saison der Florida Panthers schon kurz skizziert, dass man als amtierender President's Trophy Champion vergangenes Jahr dann an den Lightning oder am Lightning, je nachdem, wie man es formulieren mag, gescheitert ist in den Playoffs, mit hohen Erwartungen in die Saison gegangen ist. Das Werkel wollte nie passen. So richtig, natürlich auch noch den Megatrade, Huberdeau und Uyghur nach Calgary verfrachtet, Matthew Tkachuk nach Florida geholt. Man wurschtelt sich bis zum gewissen Grad in die Playoffs und auf einmal läuft das Werkel. Wirst du diese Ups and Downs, auch diesen Prozess, den es offenbar es geben musste, um dorthin zu kommen, wo man jetzt steht, nämlich aktuell immer noch in dem Stanley Cup Final, wirst du das miterlebt?
Naja, ich weiß natürlich sehr viele Sachen, weil man natürlich im Department über Sachen redet, aber natürlich habe ich so miterlebt wie viele Leute, dass einfach ein Jahr war, Verletzungen, Duclair war gleich mal lang verletzt, mit den Torleuten war Up and Downs, Spencer Knight dann aus persönlichen Gründen auf einmal aus der Saison aussteigt, auf einmal spielen wir mit unserer Nummer 3 oder Nummer 4 und der rettet uns in die Playoffs, spielt auf einmal unglaublich. Also einfach Up and Downs, aber einen neuen Trainer, neues Spielsystem, also sehr viele neue Sachen und trotzdem ist immer nur die Florida Panthers, aber da ist ja im Hintergrund, da passieren so viele Sachen und wie in jeder Organisation. Ist egal, ob es wir heuer waren mit Linz, wenn man sich unsere Saison anschaut, war ja irgendwo ähnlich. Wir schaffen gerade die Playoffs und dann sind wir im Spiel 7 gegen Bozen und verlieren dort in der Overtime. Wenn dort auch Scheiben anders tut, vielleicht gewinnen wir die Partie Spiel 7 und wir spielen dann genauso weiter und spielen dann gegen Salzburg, wie Florida heuer gegen Toronto dann war, wo wer weiß, was passiert wäre. Aber und das ist eben der Sport. Und ja, Florida war ein sehr durchwachsenes Jahr. Natürlich auch aus dem Grund, weil wir ein Jahr davor so einen riesen Erfolg gehabt haben in der Regular Season. Und heuer ist es ein bisschen holzig losgegangen und immer wieder zurück. Was man immer gesehen hat durchs Jahr, immer wenn es sehr, sehr wichtig geworden ist oder wenn so eine Do-or-Die-Partie war oder was, waren wir auf einmal immer da. Und dann haben wir dort auch den Stretch immer gehabt, wo wir sehr gut gespielt haben und gewonnen haben. Und kann man jetzt sagen, ja, war es Glück nicht, aber das war heuer schon was, was wir mitnehmen haben können in die Playoffs. Und das haben wir in die Playoffs weiterhin gezeigt, dass wir, ja, wir waren gegen Boston 3-1 hinten, so wie wir im jetzigen Moment im Finale da sind. Gewinnst das Auswärtsspiel in Vegas, steht 3-2, kommst heim ins eigene Stadion nochmal. Und da geht's, erkämpfen wir uns ein Spiel 7. Und gegen Boston haben wir es so geschafft. Aber es ist natürlich, die Percentage gehen natürlich nach unten, wenn man 3-1 hinten ist in einer Serie im Finale. Und Verletzungen kommen dazu und wir werden sehen, was passiert.
Und wenn man sich dieses Spiel 5 in Boston auch nochmal in Erinnerung ruft, da gibt es kurz vor Ende der Regulation diesen Breakaway, ich glaube von Brad Marchand, geht die Scheibe rein, ist die Saison der Panthers beendet, so gewinnt man das Ding in Overtime nach einem üblen Goalie-Fehler, geht zurück nach Florida, holt sich Spiel 6, gewinnt Spiel 7 in Boston. Also auch deswegen ist dieser Sport so spektakulär anzusehen und auch deswegen hoffen wir natürlich alle insgeheim, du im Speziellen, dass es ein Spiel 7 gibt. Es gibt nichts Besseres als Spiel 7 im Stanley Cup Final. Noch ist es nicht so weit. Wie immer wird dieses Gespräch Mittwoch um 5 Uhr früh erscheinen für alle Pendlerinnen und Pendler. Dann hoffentlich als akustische Versüßung im Berufsverkehr oder einfach nur, falls man sich tatsächlich im Urlaub befindet, mal etwas früher rennen gehen mag. Es kann sein, dass der Stanley Cup Champion schon feststeht. Das wären dann am kommenden Mittwoch oder an diesem Mittwoch, wo es erscheint, die Vegas Golden Knights, wenn es so kommt. Wir blicken auch noch ein klein wenig in die Glaskugel, möchte mit dir aber noch ganz kurz über die beiden Torhüter sprechen, die sich aktuell im Stanley Cup Final gegenüber stehen und was man auch daraus lernen kann. Sergei Bobrovsky und gerade sein Monstervertrag, 10 Millionen pro Jahr, der auch noch weitere 3 Jahre gültig sein wird. Immer wieder kritisiert worden, dass er nicht den Leistungen entspricht, die sein Salär suggerieren. War dann zwischendurch eben auch nur die Nummer 2. Alex Lyon in die Playoffs gegangen für die Florida Panthers. Und dann ist aber was passiert, das wenige kommen gesehen haben. Und Sean McIndoe vom Insiderportal The Athletic hat das perfekt zitiert. Der hat sich mal angesehen, wie viele in Anführungszeichen alte Goalies und Sergei Bobrovsky ist ja doch schon deutlich jenseits der 30. so spät in ihrer Karriere so unfassbare Playoff-Runs auch hinlegen. Und in vielen Metrics war das, was Sergei Bobrovsky in dieser Postseason geleistet hat, so noch nie da. Inwieweit hat dich das überrascht? Inwieweit hätte man das aber doch irgendwie auch kommen sehen müssen?
Ja, extrem schwere Frage, weil wie gesagt, natürlich jeder, wo sich mit Florida Panthers in die letzten Jahre was interessiert hat und da ein bisschen mitgegangen ist, die Situation, 10 Millionen Euro am Vertrag zu haben und einer der meisten Geld verdienen, ist man natürlich auch einfach sehr angreifbar. Es ist nun mal so. Schlussendlich war es dann immer so, dass man trotzdem, der Bob hat zweimal den Wesener Trophy gewonnen, er hat sehr, sehr viel Erfahrung und auch dort wieder, es sind so viele Sachen, wo dazu kommen. Schlussendlich war er dann in einer Phase krank und passiert was mit der Ausrüstung, Umstellung da. Also so viele Sachen sind da im Hintergrund, wo natürlich nicht jeder weiß. Aber schlussendlich, ja, auch für mich war es überraschend, dass er so extrem gut gespielt hat. Auf einmal von 0 auf 100 so einen extremen Ding gemacht hat. Aber irgendwo, vor allem für mich, der Bob ist für mich wie eine Legende. Der ist ein Vorbild gewesen und den verfolge ich schon die letzten Jahre. Also der gehört irgendwo zu meinem Leben dazu. Und ich weiß, wie er gespielt hat davor. Und für mich war es immer so, ich habe es ihm so gewünscht, weil der war ganz, ganz oben und dann gehst du immer durch diese Up and Downs und irgendwie, ja, letztes Jahr President Trophy gewinnst und dann auf einmal doch nicht und du kommst immer wieder in Kritik und sowas. Ich wünsche es so einem Athleten, wo so hoch oben war, dass er dort wieder irgendwo wieder anschließen kann und auch wieder dorthin kommt. Und darum war es für mich einfach nur natürlich ein Doppelding. Wenn er super spielt, haben wir eine super Chance und kommen weiter und haben Erfolg. Aber es hat mich sehr, sehr gefreut für ihn, weil natürlich ist es nicht einfach zum, glaube ich, durch diese ganzen Up and Downs durchzugehen. Und schlussendlich, wir alle haben gewusst, was der Bob geleistet hat und was er leisten kann, wenn er ganz, ganz, wenn er seine Leistung abrufen kann. Und er hat es in den letzten Jahren immer wieder spieleweise natürlich gehabt, aber jetzt hat er wieder so einen richtigen Balken gehabt und ich hoffe, dass er morgen Nacht und für die restlichen, dass er uns noch 3 Siege bringen kann. Das war natürlich ein Riesentraum.
Die Zahlen sind, auch wenn die Finalserie bisher nicht ganz so gelaufen ist, wie man sich das aus Florida Panthers Sicht vielleicht erhofft hätte, immer noch mehr als beeindruckend. Und Championship Winning Material, Goal Against Average in den gesamten Playoffs, und das sind mittlerweile dann doch schon 18 Spiele, immer noch von 2,5. Das und alles darunter ist eben sagenumwobenerweise Championship Winning Goaltender Material. Safe Percentage immer noch von nördlich der 92% laut Univet-Statistik. Das ist schon mehr als nur ansehnlich. Und finde es dann immer so spannend, wenn man auf die Cup-Winning-Goaltender nicht nur der letzten Jahre, sondern auch historisch blickt. Da sind die ganz Großen ihrer Zunft mit dabei. Da sind dann vielleicht auch, möchte nicht Roleplayer sagen, aber Darcy Kemper, der vergangenes Jahr gemeinsam mit seinen Teamkollegen der Colorado Avalanche dann auch den Cup stemmen durfte, den hätten jetzt nicht allzu viele als den großen Difference-Maker am Schirm. Und bin mir relativ sicher, dass der Name Aiden Hill auch nur den wenigsten Fans, wohl nur den Hardcore-Fans, so wirklich was gesagt hätte vor dieser Saison. Und auf einmal steht er für die Vegas Golden Knights zwischen den Pfosten im Stanley Cup Final, macht einen exzellenten Job und ist nur noch ein Sieg davon entfernt, sich Stanley Cup Champion zu nennen. Was für Lehren kann man als Goalie-Scout, als Organisation aus so einem Werdegang ziehen, von zum Beispiel Aiden Hill?
Dass alles möglich ist. Wie du angesprochen hast, die Geschichte jetzt von ihm ist Wahnsinn. Wie gesagt, er ist, glaube ich, Nummer 4 oder sogar Nummer 5 in der Organisation gewesen. Kommt darauf. Natürlich, er hat sich ans der besten defensiv eingestellten Mannschaften. Aber er passt bis Faust auf Auge für das Spiel und er macht einen super Job und man kann nur den Hut ziehen, weil was er nicht mitbringt oder nicht so viel mitbringt, ist genau diese Erfahrung. Und man sieht ein bisschen als ein Hitzkopf in manche Partien und Ding, aber wie gesagt, es ist dieser Flow, es ist dieser Moment für einen Athleten. Und genauso das ist schön für mich zu sehen, dass eben nichts vorbei ist oder alles möglich ist im Sport. Es, immer wieder, wenn wir zurückgehen in der Geschichte des Sports, wie viel solche Sachen passieren, doch eigentlich konstant immer wieder, wo man sagt, ist ja unmöglich, das gibt es ja nicht, dass sowas möglich ist. Und das ist das Schöne, was der Sport für Geschichten schreibt.
Ich möchte, gerade was seine Person anbelangt, mit dir über eine Sache diskutieren und dich zu einer Szene auch fragen. Ich habe es gerade eben testweise nochmal auf YouTube eingegeben. Wenn man Aiden Hill und Safe eingibt, dann kommt man zu etwas zurück, das sich erst vor ein paar Tagen ereignet hat, nämlich bei Stanley Cup Finale 1. Wo er einen Schuss von Nick Cousins in allerhöchster Not noch von der Torlinie, muss man so sagen, gekratzt hat. Bitte die Szene unbedingt ansehen, den Podcast vielleicht auch zur Abwechslung ganz kurz pausieren und diesen Monster-Save, und ich glaube, die NHL hat dann auch ein Video produziert namens The Save That Was Heard Around the World, ansehen, sich das zu Gemüte führen, einmal mehr auch vergegenwärtigen, mit was für unfassbaren Athleten wir es zu tun haben. Und wenn es uns safe passiert, und natürlich ist auch viel Desperation mit dabei, aber ist das Können, Geschick, Glück? Wie nimmst du so ein Safe wahr und wie ordnest du so eine Parade dann auch ein?
Wahrscheinlich alles, was du angesprochen hast. Also es gehört ein gewisses Können dazu, dass man sich in so einer Situation doch noch einmal so verbirgt. Es gehört ein gewisses Glück dazu, dass diese Scheibe dann trotzdem so abwehrt, dass sie eben nicht trotzdem noch über die Linie geht. Oder dass der Rebound, was gleich danach passiert ist, der Verteidiger noch einmal den Schläger hinhaltet und der Rebound ins Tor geht. Weil wir würden über den Safe ganz anders sprechen, wenn er den Safe macht und sie trotzdem dann danach eingeschossen wird beim Rebound. Aber natürlich, ein Anteil von mir, der Tormann-Trainer sagt, puh, er hat die Situation extrem überspült und hat eigentlich nur noch mit Glück dann irgendwie den Schläger zurückgebracht und den Safe gemacht. Aber da möchte ich trotzdem nochmal zurückkommen. Es schreibt dieser Sport einfach diese Geschichte und das ist halt was Cooles, was Amerika oder Nordamerika sehr, sehr gut macht, dass sie sowas dann so verkaufen. Die loben diese Sportler und diese Momente einfach in den siebten Himmel auf und das ist so cool, zum so eine Partie anzuschauen und dann am nächsten Tag die ganzen Interviews und wie sie das zelebrieren, dass man so einen Moment da dabei sein hat dürfen und das Ganze. Und das machen sie richtig gut, weil schlussendlich, wir alle sehen solche Saves in ganz Europa immer wieder. In unserer Liga überall passieren solche Saves. Es gehört zu unserem Sport dazu, aber natürlich im Stanley Cup Final und dann geht die Partie so aus, weil ich glaube, es wäre, nicht jetzt bitte darauf hundertprozentig aufhängen, aber ich glaube, es wäre 3-2 für uns gewesen oder der Ausgleich gewesen. Ich meine, es war spielentscheidend, dass er diesen Safe macht und dann der Verteidiger den Rebound noch mal rauskehrt. Und darum ist der Moment einfach für den Hill einfach riesig. Natürlich für mich als Florida-Organisation war es sehr, sehr bitter. Ich hätte natürlich lieber das Tor gesehen, aber ein Riesenmoment und wie gesagt, es gehört alles dazu, was du angesprochen hast, vom Glück bis Können und alles zusammen gehört da irgendwie dazu, dass dieser Moment entstanden ist.
Und was für eine arme Sau du als Torhüter manchmal auch sein kannst, das hat man beim ersten Tor in Finale 4 der Florida Panthers gesehen. Schuss, der überhaupt nicht gefährlich ist, ans Bein von Verteidiger 1, Scheibe geht ans Bein von Verteidiger 2 und nach so einem Flipper-Tor kannst du das Torhüter dann einfach nur deppert ausschauen. Ist einfach undankbar, diese Position. Was undankbar für dich ist, dass wir jetzt tatsächlich ein klein wenig in die Glaskugel blicken müssen. Wir wissen beide nicht, was in Spiel 5 passiert sein wird, wenn dieser Podcast dann auch erscheint. Gibt aber nur zwei mögliche Ergebnisse. Sieg Vegas und damit der erstmalige Stanley Cup für die Vegas Golden Knights oder aber Sieg für die Panthers und die Verlängerung des Stanley Cup Finals. Entwirf mal die Blaupause beziehungsweise versuch mal in die Glaskugel zu blicken, was dafür sprechen könnte, dass Vegas das Ding von Dienstag auf Mittwochnacht unserer Zeit tatsächlich zumacht und sich den Titel holt.
Ich meine, wir wissen, glaube ich, alle, dass das Game, das vierte Spiel immer das schwerste ist zum Gewinnen. Aber ich glaube trotzdem, dass Vegas jetzt so ein bisschen diese ganzen Momentum, was waren in die Spiele, das mitnimmt und ich glaube, dass das ein Vorteil ist jetzt für sie oder dass sie das dadurch, glaube ich, dass sie das mitnehmen können. Man hat gut gespielt, man hat das Spiel verloren, das erste Spiel in Florida, man hat aber das zweite Spiel in Florida jetzt gewonnen und kommt mit einer 3-1 wieder zurück nach Hause. Ich glaube, das spricht der Momentum, wie die Serie verlaufen ist, bis jetzt, glaube ich, hilft Vegas, dass sie den Erfolg haben können, dass sie das Spiel gewinnen.
Was spricht für die Panthers? Ist es genau das, dass man sich aus einem scheinbar aussichtslosen 3-1 gegen den President's Trophy Winner und den Bully aus Boston schon mal aus der Affäre gezogen hat? Glaubst du, ist das jetzt auch das, was Paul Maurice betonen wird, bis man dann in Vegas auch schlussendlich landet? Oder gibt es andere, mehr Dinge, die für die Panthers sprechen könnten, dass es noch eine lange Serie wird?
Nein, ich glaube, das ist schon der größte, ich meine, wir haben ein paar Verletzungen, die sicher nicht super sind, wenn die wirklich eintreffen, dass sie nicht spielen. Das würde uns natürlich sehr, sehr schmerzen. Aber schlussendlich glaube ich, die Mannschaft hat diese Erfahrung jetzt schon einmal gemacht. Und nicht letztes Jahr, nicht vor 2 Jahren, sondern vor ein paar Wochen. Und ich glaube, das ist sicher ein großer Vorteil. Schlussendlich ist es so, morgen fährt man dorthin und man wird alles am Eis lassen, was möglich ist, um dieses Spiel zu gewinnen. Die Erfahrung, was man gemacht hat, spricht sicher ein bisschen dafür. Ich glaube auch, dass man auf der Tormann-Position einen sehr, sehr erfahrenen Tormann hat. Wenn er einen Abend hat, wo wir vorhin besprochen haben, dieser Abend ist, dann kann er unser Spiel gewinnen. Wenn er in diesen Flow und in diesen Tunnel reinkommt und auch das gewisse Glück und alles, was wir vorhin angesprochen haben, wenn das passiert, haben wir doch trotzdem einer der besten Torleute, wenn er so spielen kann. Aber es wird sicher ein harter Kampf werden. Aber wir waren schon mal in der Situation. Paul Maurice ist ein extremer Motivator und wird hoffentlich die richtigen Worte finden, um diese Mannschaft zum Pushen. Und wie gesagt, ich würde mir nichts mehr wünschen, wie glaube ich viele andere Leute, dass wir Spiel 7, dass wir Spiel 7 erleben.
Bin ich völlig bei dir und trotzdem muss ich dann noch eine letzte gemeine Frage stellen. Inwieweit wäre das Stanley Cup-Finale anders verlaufen, wenn Florida nicht 10 Tage, sondern Hausnummer 3 Tage Pause gehabt hätte zwischen den Conference Finals und dem Stanley Cup Final?
Auch das ist eine voll interessante Frage. Wir haben selber darüber geredet und schlussendlich sind wir auf keinen grünen Zweig gekommen. Ich glaube, das ist, wie man es biegen will. Auf einer Seite war natürlich diese Euphorie und dieser Sieg und Druck kommen nach Florida und diesen ganzen Moment, was da so dieser Hype natürlich auch passiert ist im Eishockey, muss man auch sagen, weil Miami, die Basketballmannschaft, auch im Finale war. Auf einmal ist in ganz Florida, ist nur der Ausnahmezustand im Sportbereich. Und natürlich flacht es natürlich ein bisschen ab, wenn du 10 Tage auf einmal nur trainierst und Ding. Auf der anderen Seite haben wir es wieder umgewälzt und gesagt, ja, aber weißt du, diese kleinen Blessuren und körperlich war es anstrengend. Wir haben ein Spiel gehabt, wo wir in 4. Overtime gehen haben müssen. Das war wieder die gute Seite. Schlussendlich glaube ich, wenn man mich persönlich fragt, ich glaube, uns jetzt besser getan, eine kürzere Pause zu haben, weil ich glaube, dass diese Euphorie und dieser mit dem Kopf einfach da immer noch in diesem Tunnel zu sein, vielleicht besser gewesen wäre. Aber es ist einfach nur eine Spekulation. Und ich glaube, dass diese Frage, schöne Meister, okay, wir werden es nie erfahren, weil es einfach nicht möglich ist, um die Zeit zurückzudrehen und das Ganze jetzt noch einmal durchzumachen. Aber schlussendlich ist es ein Stanley Cup Finale. Ich glaube, dass man versuchen muss, alles zu tun, dass man da bereit ist. Und ich bin nur hundertprozentig überzeugt davon, dass da kein einziger Spieler oder Trainer oder irgendjemand dort reingeht und sagt, naja, schauen wir mal, was heute passiert, sondern jeder wird sich zu 100% vorbereiten, was er glaubt, was das Richtige ist für diese Situation.
Und deswegen auch Glaskugel, wir wissen das alles nicht, wir wissen nicht, ob die Saison schon geendet hat zum Erscheinungszeitpunkt oder beendet worden ist zum Erscheinungszeitpunkt dieser Ausgabe, ob sie noch weitergeht. Was wir definitiv wissen, ist, dass man dir wahnsinnig gerne zuhört, wenn du über Torhüter in Sprechen kommst. Dass es definitiv nicht das letzte Mal gewesen sein wird, dass du hier bei Unibet Hockey O'Clock auch gastiert hast und dass es sich immer lohnt, Insights direkt aus der Florida Panthers Organisation über dich zu bekommen. Ich möchte mich herzlich bedanken und hoffe, dass du trotz all der tollen, natürlich auch aufwendigen Arbeit trotzdem ein klein wenig dazu gekommst, deinen wohlverdienten Urlaub zu genießen.
Ja, alles dafür tun. Danke Martin, war wie immer ein Volksfest mit dir und ich wünsche euch alles Gute.
Exzellente Unterhaltung mit dem schönsten Sport der Welt.
Unibet. Hockey O'Clock.